Zuhörer, es ist uns als Missionswerk Mitternachtsruf eine große Freude, Sie zu unserer heutigen Sendung begrüßen zu dürfen. Sie werden gleich eine Botschaft von Norbert Lied hören, doch vorher hören Sie von Peter Malgo die Schriftlesung, eingerahmt von zwei Gemeindeliedern. Möge Gott Sie reich segnen beim Hören dieser Botschaft. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.
Unser Bruder Norbert Lied, der spricht heute über das Thema der Mann, der aus dem Schatten tritt. Und ich lese dazu die Worte aus der Schrift, Markus 15, Abvers 42. Und als es schon Abend geworden war, es war nämlich Rüsttag, das ist der Vorsabbat, kam Josef von Arimathäa, ein angesehener Ratsherr, der selbst auch das Reich Gottes erwartete. Und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Pilatus aber wunderte sich, dass er schon gestorben sein sollte, und er rief den Hauptmann herbei und fragte ihn, ob er schon lange gestorben sei. Und als er es von dem Hauptmann erfuhr, schenkte er Josef den Leib. Und der kaufte feines Leintuch, nahm ihn herab, wickelte ihn in das Leintuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. Aber Maria Magdalena und Maria, die Mutter des Josef, sahen zu, wohin er gelegt wurde.
Yeah. glaube, es war die Gnade, der Glaube und die Liebe, die den Josef von Arimathäa getragen hat und schlussendlich zu dem gemacht hat, was er geworden ist. Und das darf in unserem Leben auch so sein. Und lasst uns noch mal ganz kurz stille werden. Beten. Himmlischer Vater, in dem Namen deines Sohnes tun wir das jetzt auch. Wir setzen unsere Hoffnung auf die Gnade, auf den Glauben und auf die Liebe. Und bitten dich, Herr Jesus, dass du uns die Augen öffnest, dass wir sehen die Wunder in deinem Gesetz. Amen. Ja, der Mann, der aus dem Schatten trat. Ich möchte dazu auch noch mal eine Parallelstelle lesen, etwas kürzer. Lukas, Kapitel 23, Vers 50 bis 53. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann. Dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Von Arimathäa, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Dieser ging hin zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Und als er ihn abgenommen hatte, wickelte er ihn in ein Leinentuch und legte ihn in eine in Felsen gehauene Gruft, worin noch nie jemand gelegen hatte. Und es war Rüsttag und der Sabbat brach an. Ich muss Ihnen ganz ehrlich gestehen, wenn ich jetzt auch hier über Ihnen stehe, von der Kanzel aus gesehen, so fühle ich mich ganz und gar nicht wie ein Held, eher als jemand, der sich schämt, weil er nicht so ist wie Josef, aber gerne so sein will oder gerne so werden möchte. Und vielleicht geht Ihnen das ja auch so. Man kennt Josef eigentlich, wenn man so oberflächlich von ihm hört oder über ihm liest, ja, dieser heimliche Jünger. Und dabei steht man in der Gefahr, manche Dinge seines Lebens ganz einfach zu unterschlagen. Aber vorweg, als ich diese Geschichte gelesen habe, da wurde mir einmal mehr bewusst, wie Gott uns Menschen kennt. Er kennt jeden unserer Schritte. Er kennt alle unsere Bedürfnisse. Er kennt alle unsere Worte. Er kennt sogar die Tiefen unserer Gedanken. Er weiß genau, wo sie gestern waren, was sie getan haben, wo sie ihn bezeugt haben, wo sie Jesus verleugnet haben. Es wurde mir ganz neu bewusst, mit welchem Herrn wir es eigentlich zu tun haben. Mit einem Gott, der also die Tiefen unseres Herzens kennt, unsere Gedanken und Beweggründe, unsere Motivationen kennt und auch beurteilt. Unser Handeln und dass er jeden unserer Schritte beobachtet. Ich möchte mal einige Beispiele vorlesen, einfach Bibelverse. Da sehen wir, wie Gott uns registriert, zum Beispiel Hebräer 4,13. Und kein Geschöpf ist vor ihm unsichtbar, sondern alles bloß und aufgedeckt vor den Augen dessen, mit dem wir es zu tun haben. Es ist alles bloß und aufgedeckt vor dem, mit dem wir es zu tun haben. Oder Johannes 2,25. Und nicht nötig hatte der Herr Jesus, dass jemand Zeugnis gebe von dem Menschen, denn er selbst wusste, was in dem Menschen war. Oder Psalm 33,15. Er, der ihnen allesamt das Herz gebildet hat, achtet auf alle ihre Werke. Also, da wird es einem schon ein bisschen mulmig, oder? Johannes 21,17. Petrus sprach zu ihm auf die Frage des Herrn: Petrus, hast du mich lieb? Herr, du weißt alles. Du kennst mich. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Und noch eine letzte Stelle, 1. Korinther 4,5. So verurteilt nichts vor der Zeit, wir untereinander, ja, gegenseitig, bis der Herr kommt der auch das Verborgene der Finsternis ans Licht bringen und die Absichten der Herzen offenbaren wird. Er wird sogar die Absichten der Herzen offenbaren, geschweige denn das, was wir getan haben, wo es zur Vollendung gekommen ist, ja? Aber auch im positiven Sinn, wo wir gute Absichten hatten. Wir wollen jetzt nicht immer nur Angst kriegen und uns verstecken vor dem heiligen Gott, sondern auch die guten, positiven Dinge, die guten Motivationen in ihrem Leben sieht der Herr und weiß sie zu beurteilen. In Josef von Arimathea, dem ist das genauso gegangen, der hat das so erlebt. Ob er selber das so erfahren hat, weiß ich nicht, aber im Nachhinein wahrscheinlich schon. Es ist, sein ganzes Leben ist hier aufgeführt. Übrigens in allen 4 Evangelien finden wir den Bericht, mal mehr lang, mal weniger lang, über Josef von Arimathea. Und es wird uns in relativ wenigen Sätzen, in wenigen Versen, wird uns eine ganze Flut von Informationen über diesen Mann gegeben. Vielleicht um uns zu zeigen, was der Herr alles über unser Leben weiß. Vielleicht haben das viele damalige Menschen gar nicht alles so beobachtet oder der ein oder andere hat das gewusst, aber Gott, der Heilige Geist, der sah viel tiefer, viel weiter und hat das alles genau registriert. Ja, und da müssen wir uns natürlich schon auch an die Brust schlagen. Und das wird ganz besonders deutlich hier. Unser Leben wird vor allem beurteilt in Bezug zu Jesus. Es wird eine ganze Flut von Informationen des Lebens des Josef aufgelistet, alles in Bezug auf Jesus. Sein Handeln, Unterlassungen, unsere Worte, unsere Taten. Es wird uns in den Evangelien über Josef gesagt, ich trage das mal ganz kurz ein bisschen zusammen. Einmal, woher er kam, aus Arimathea, wer er war. Mitglied des Hohen Rates, das heißt Synedrium oder auch Sanhedrin. Übrigens gehörte dazu auch Gamaliel, der berühmte Gamaliel, zu dessen Füßen Paulus studiert hat. Und auch Nikodemus gehörten zu diesem Sanhedrin oder Hohen Rat. Der Hohe Rat war das höchste Richterkollegium der Juden. Höchste Autorität. Und bestand aus 71 Persönlichkeiten. Und da war Josef von Arimathea einer davon. Nikodemus auch, Gamaliel auch. Dann wird uns über Josef gesagt, dass er sehr reich gewesen ist. Dass er ein Jünger Jesu war. Dass er bei den Menschen angesehen gewesen ist. Dass er das Reich Gottes erwartete. Dass er ein guter Mann und ein gerechter Mann gewesen ist. Es wird uns aber auch nicht verheimlicht, dass er ein heimlicher Jünger war, aus Furcht vor den Juden. Dann wird uns gesagt, dass er nicht in den Beschluss des Todesurteils über Jesus mit eingewilligt hatte und schließlich, dass er auch sehr mutig war. Es wird uns berichtet, dass er sein Grab, sein eigenes Grab, dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt hat und. Eine ganze Flut von Informationen. Ich habe mich gefragt, warum wird so vieles und so Detailliertes über das Leben des Josef berichtet? Ich denke, ganz einfach, ich habe das ja schon angetönt, weil es bei all diesen Dingen um Jesus ging. Das ist es. Sehen Sie, unser Leben, wir hauchen es einmal aus, oder Jesus kommt wieder zur Entrückung, dann wird unser Leben nur einzig und allein beurteilt in Bezug zu Jesus Christus. Jesus ist das ganze Erlösungspaket Gottes für einen Menschen. Wenn ein Mensch Jesus Christus in sein Leben aufnimmt, sich bekehrt und von neuem geboren wird, dann sind mit einem Schlag alle vorhergehenden Untaten beseitigt und werden vor Gott nie mehr erwähnt. Er hat totale Vergebung und wenn wir einmal sterben und in den Himmel kommen oder auferstehen und uns vor Gott verantworten müssen, dann wird Gott wissen, Diese Person hat Jesus aufgenommen, das reicht. Eingang. Aber umgekehrt natürlich auch, wenn ein Mensch den Herrn Jesus Christus nicht in sein Leben aufnimmt, dann reicht alleine diese eine Tatsache, dass er für ewig verloren ist. Und dann kommen all seine Sünden und jede Sünde in Worten, Werken, Gedanken, Taten und Schritten werden dann aufgelistet. Und dann wird dem Menschen gesagt, das hätte dir alles vergeben werden können, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hättest. Aber weil du das eine nicht tatest, sind deine Sünden geblieben. Ja? Als Beispiel Offenbarung 20, Vers 15, da heißt es dann am Schluss, also Auferstehung am jüngsten Tag, die Menschen müssen sich vor Gottes Thron verantworten und da heißt es, und wenn jemand nicht geschrieben gefunden wurde in dem Buch des Lebens, so wurde er in den Feuersee geworfen. Ja, das ist ein hartes Wort Gottes, aber das ist leider so. Es ist die Wahrheit. Ein Kriterium zählt. Hätte er im Buch des Lebens gestanden, wäre alles andere, ich sag mal, unwichtig gewesen. Wäre gar nicht erwähnt worden. Zum Schluss geht der Mensch nur verloren an der Person Jesu Christi, weil er nicht an ihn glaubt. Oder der ewige Eingang in die Herrlichkeit Gottes, einzig und allein deshalb, entscheidet sich in dem Kriterium, hat er an Jesus geglaubt oder nicht. Und das beobachten wir jetzt auch mal. Und das möchten wir mal so Schritt für Schritt durchgehen im Leben von Josef von Arimathäa. Es wird uns nämlich ganz exakt sein Handeln in Bezug zu Jesus Christus beschrieben. Erstens, die Bibel hält genau fest, in welchem Rat Josef von Arimathäa nicht mit eingewilligt hatte. Lukas 23, 51, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat. Ja, vielleicht darf ich den Zusammenhang nochmal lesen. Und siehe, ein Mann mit Namen Josef, der ein Ratsherr war, ein guter und gerechter Mann, dieser hatte nicht eingewilligt in ihren Rat und in ihre Tat von Arimathäa, einer Stadt der Juden, der das Reich Gottes erwartete. Ja, um was für einen Rat und um was für eine Tat ging es da? Da müssen wir jetzt die anderen Stellen der Bibel aufschlagen. Lukas Kapitel 22, Vers 66. Und als es Tag wurde, man hatte Jesus gefangen genommen, versammelte sich die Ältestenschaft des Volkes, hohe Priester sowie Schriftgelehrte und führten ihn, den Herrn Jesus, hin in ihren hohen Rat. Das war dieses Sanhedrium von 71 Persönlichkeiten. Und da sollte Jesus jetzt zum Tode verurteilt werden. Lukas 22, ab Vers 70, sie sprachen aber alle, du bist also der Sohn Gottes. Er aber sprach zu ihnen, ihr sagt es, ich bin es. Sie aber sprachen, was brauchen wir noch Zeugnis? Denn wir selbst haben es aus seinem Mund gehört. Und die ganze Menge des Hohen Rates von ihnen stand auf und sie führten ihn zu Pilatus. Parallelstelle Markus 14, 64. Sie verurteilten ihn aber alle, dass er des Todes schuldig sei. Das war also dieser Hohe Rat von 71 Personen, die den Herrn Jesus Christus zum Tod verurteilten, ihn den Römern überlieferten, dass er am Kreuz von Golgatha hingerichtet würde. Und es ist genau festgehalten. Sie verurteilten ihn aber alle. Und wenn wir jetzt diese Textstellen im Zusammenhang lesen, das müssen wir immer tun, nicht die eine für sich stehen lassen, sondern im Zusammenhang, dann können wir daraus schließen, dass der gesamte Hohe Rat Jesus zum Tod verurteilt hat, außer Josef, vielleicht die 71. Person. Dieser hatte nicht mit eingestimmt. Sehen Sie, wie Gott den Unterschied macht und es genau festhält und niederschreibt. Wie kennt er unser Leben? Es wurde bekannt, natürlich auch unter den Menschen, nehme ich mal an. Irgendwie hat sich das ja rumgesprochen. Irgendwie haben die Leute das ja gemerkt. Die haben ja gesehen, die anderen hohen Ratsmitglieder haben ja gesehen, Mensch, der Josef hebt nicht die Hand, der Josef steht nicht mit auf. Der Josef gibt seine Einwilligung nicht. Man hat also darüber gesprochen, dass er nicht dafür war, Jesus zu töten. Und es wurde vom Heiligen Geist protokolliert und festgehalten, dass Josef das eben nicht gemacht hat. Das ist wie so eine himmlische Registrierung. Es gibt es ja manchmal, wenn wir so Amtsblätter bekommen, ja, wo wir so ausfüllen müssen. Man könnte sagen hier, Person, einzig gegründet auf Lukas Kapitel 23, die Aussagen über Josef. Person, ein Mann. Name, Josef. Beruf, Ratsherr, Mitglied des Hohen Rates. Wohnort, Arimathea, eine Stadt der Juden. Leumund, ein guter und gerechter Mann. Innere Ausrichtung, wartet auf das Reich Gottes. Beurteilung, hat in das Todesurteil Jesu nicht mit eingestimmt. Ja? Wir müssen zusammenfassen. Es wird im Himmel registriert, wo wir auch als Kinder Gottes, als Jünger und Jüngerinnen Jesu, wo wir auf Erden um Jesu Willen nicht mitgemacht haben. Verstehen Sie? Wo wir nicht mitgemacht haben. Denn wir werden ja auch einmal vor dem Preisrichterstuhl Jesu Christi nach unseren Werken beurteilt. Nicht zur Verlorenheit unserer Seelen, aber wir werden nach unseren Werken beurteilt. Da, wo wir uns distanziert haben, wo du ein junger Mensch bist vielleicht, und öffentlich zu Jesus gestanden bist oder sonst irgendwie einfach gesagt, nein, da gehe ich nicht hin. Ihr könnt ja gehen, wenn ihr wollt, ich nicht. Das schaue ich mir nicht an. Das lese ich nicht. Das kaufe ich mir nicht. Wenn ihr das wollt, okay, ich nicht. Und mein Motiv? Jesus. Ein junger Mann in einer Schreinerwerkstatt, immer wenn der Meister nicht da war, der Chef, dann fingen die Gesellen, die fingen dann an zu spotten und an zu schimpfen und Blödsinn zu machen. Und einer, ein Lehrling, er war Christ, der machte nicht mit. Und dann haben die anderen, der Meister war wieder mal nicht da, dann haben sie ihn auch verspottet und gesagt, Mensch, warum machst du denn nicht, der Meister ist doch nicht da. Und dann sagt dieser Junge und sagt, mein Meister ist schon da und sieht mich. Es wird im Himmel registriert, wo wir eben eine andere Haltung eingenommen haben als andere. Auch wenn man uns als Schwächlinge dargestellt hat. Im Grunde genommen liegt darin eine Stärke. Es wird im Himmel registriert, wo wir Partei für Jesus ergriffen haben. Ich meine jetzt nicht unweise, holprig oder ohne Taktgefühl. Nein, mit Takt, mit Liebe, ja? Gnade, Glaube, Liebe. Aber doch in Konsequenz. Josef war so ein Mann, der schlussendlich Partei ergriffen hat, als die Jünger, die Apostel des Herrn Jesus Christus weggelaufen sind. Die Bibel hält auch den inneren Wandel bzw. das Wachstum des Josef von Arimathea fest. Johannes 19 steht geschrieben, ab Vers 38. Danach aber bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer, aus Furcht vor den Juden. Er bat den Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Und jetzt die andere Stelle aus Markus 15, 43. Da kam Josef und er wagte es und ging zu Pilatus hinein und bat um den Leib Jesu. Und Pilatus war ja kein einfacher Mann, ne? Sehr launisch. Also zuerst stellt die Bibel fest und hält das auch fest, dass Josef aus Arimathea ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer. Aus Furcht vor den Juden. Ja, wie ist das mit meinem Leben? Ja, hier stehen auf der Kanzel und predigen, na gut. Das erwarten sie ja von mir, oder? Muss mich ja nicht schämen, ne? Kann ich ja Jesus verkündigen. Fühle ich mich ja zu Hause. Aber an der Tankstelle? Oder auf dem Markt? Oder im Supermarkt? Oder ich weiß nicht wo. Draußen irgendwo? In anderer Gesellschaft? Vielleicht in weltlicher Gesellschaft, ja? Wenn man Quartierfest hat, wie sieht's dann aus? Dann hält man die Klappe. Und sonntags morgens steht man wieder auf der Kanzel, ja? Kann doch so sein, oder? Sehen Sie, die Bibel beschönigt nichts. Sie berichtet immer beide Seiten, das ist das Schöne am Wort Gottes. Gott sieht eben alles in unserem Leben, das nicht so Positive, aber auch das Gute. Und er entdeckt auch den Wandel und er bewirkt auch beides, das Wollen und das Vollbringen. Und er sieht auch die Absichten des Herzens. Herr, ich möchte so gerne anders werden. Ich möchte kein Mensch sein, der im Schatten lebt. Ich möchte so gerne im Licht stehen. Der Herr hilft. Manchmal braucht es Zeit, nicht verzweifeln. Also einmal wird betont, dass Josef ein heimlicher Jünger gewesen war aus Angst vor den Juden. Sicher hat ihm das manchmal selber auch wehgetan in seinem Gewissen, kann ich mir vorstellen. Ja? Und jetzt aber auf einmal, wo es eigentlich, man könnte fast sagen, vielleicht am gefährlichsten war, im heikelsten Moment, da tritt dieser Mann aus dem Schattendasein heraus, so als wenn er sich sagen würde, so mir reicht's jetzt. Also ich habe die Nase bis gestrichen voll von dieser Heimlichtuerei. Er überwindet die Angst und er wagt es mutig und öffentlich, bitte, gegen den Hohen Rat zu Pilatus zu gehen und um den Leib Jesu zu bitten. Als die Apostel Jesu im selben Moment sich aus Furcht vor den Juden eingeschlossen hatten, die berufenen hohen Apostel, die hatten die Türen rammeldicht gemacht. Da tritt Josef von Arimathäa nach außen und wagt es. Markus sagt das. Finde ich so ein bezeichnendes Wort. Und Josef, und er wagte es. Sehen Sie? Ich glaube, das ist so ein Anstrich dafür, das ist ihm nicht leicht gefallen. Ja, das kam nicht so locker von der Hand. Er wagte es, aber er hat überwunden. Er wagte es. Es war nämlich ein Wagnis. Warum denn? Weil ja in dem Moment alles, aber auch wirklich alles gegen Jesus sprach. Es war ein Wagnis, weil sich das, was er jetzt tat, ausdrücklich gegen den Willen des Hohen Rates richtete. Und den ganzen Hohen Rat herausforderte. Und es war ein Wagnis, weil wahrscheinlich auch seine Karriere auf dem Spiel stand als Ratsmitglied. Also Josef war ein Mann der Angst und es war ein Mann, der Furcht kannte. Das ist ja gar nicht das Problem. Aber er überwand diese Furcht und wagte es, zu Pilatus zu gehen. Wissen Sie, ich glaube, Gott erwartet von uns nicht Furchtlosigkeit. In der Welt habt ihr Angst, sagt Jesus Christus, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Also er gesteht uns das zu. In der Welt habt ihr Angst. Ist doch keine Sünde, Furcht zu haben. Ja? Wir müssen keine Helden sein in dem Sinne, aber Gott erwartet doch Konsequenz. Er erwartet doch Konsequenz in Bezug auf unser Handeln um seines Sohnes Jesu Christi willen. Und hiermit, jetzt mit dem Handeln Josef, beweist dieser Mann sich öffentlich als Jünger Jesu. Also das ist ein gewaltiger Moment. Ja, die Jünger haben sich eingeschlossen, der Hohe Rat rieb sich die Hände, der triumphierte. Und da war der Pilatus und da überwindet der Mann und er wagt es und er geht zu Pilatus und er verlangt den Leichnam Jesu und damit sagt er, damit bekennt er, damit bezeugt er, damit ruft er aus, ich bin ein Jünger dieses Mannes, den ihr gekreuzigt habt. Toll. Sicher hat das schon da begonnen, als er nicht in das Todesurteil Jesu mit eingestimmt hatte. Und jetzt riskiert der Mann oder er entscheidet sich, alles zu riskieren und seinen Glauben an Jesus zu bezeugen. Die Herausforderung unseres Lebens, liebe Geschwister, besteht darin, trotz allem Jesus zu folgen. Trotz der Angst, trotz der Furcht, trotz der Hindernisse, trotz einer Karriere, die wir vielleicht verlieren könnten. Für das Wort wagte es, Josef wagte es, zu Pilatus zu gehen, steht im Griechischen eigentlich der Ausdruck kühn auftreten, sich ein Herz fassen oder tapfer sein, mutig sein. Wir wissen ja, an und für sich war ja Josef kein Held. Aber er überwand sich darin und er wurde tapfer und er fasste sich ein Herz und er wurde mutig und trat kühn auf. Kühn trat er auf bei Pilatus. Und so darf es auch in meinem Leben, so darf es in Ihrem Leben zu einem inneren Wandel kommen. Der Heilige Geist Jesu möchte uns auch umwandeln in diese Kühnheit hinein und uns Mut geben, öffentlich zur Sache Jesu Christi zu stehen. Gott kann, wenn wir nur wollen, Gott kann aus heimlichen Jüngern, kann er herausfordernde Menschen machen. Menschen, die gestern noch Angst hatten, die gehen heute an die unmöglichsten Stellen und bekennen Jesus Christus. Wir dürfen dieser Welt bezeugen, dass wir zur Sache Gottes stehen, zu seinem Weg und zu seiner Wahrheit. Gerade auch in der Zeit, wo es um Israel geht, ja? Das ist ja auch ein Bekenntnis für Jesus, denn Jesus hat sich ja identifiziert mit seinem Volk. Es ist ja das Heilsprogramm Gottes in Jesus Christus, das er mit seinem Volk führt. Ja, immer mehr in der Christenheit, die wenden sich ab vom jüdischen Volk. Ja, wo sind wir da als Christen? Treten wir heraus für die Sache Jesu und für ihn selbst. Ein junger Christ war beim Militär und er kam aus der Rekrutenschule nach Hause. Und dann fragten ihn seine Freunde und auch seine Familienangehörige, die Christ waren: Du sag mal, wie ist es dir denn gegangen als Christ so in der Rekrutenschule unter diesen vielen Ungläubigen? Das ist doch nicht so einfach, oder? Und dann antwortete dieser junge Mann: Oh, prima, alles bestens, keine Probleme gehabt. Hat keiner gemerkt, dass ich Christ bin. So kann man es natürlich auch machen, ne? Also ich bewundere den Mann Paulus. Meine, Gott hat ihm das ja schon gesagt, beziehungsweise Jesus hat ihm das gesagt, als er ihn berufen hat und als er ihn erwählt hat, ausgesondert hat vor Königen und vor Statthaltern, vor allem sollte er stehen. Und tatsächlich, Paulus bekannte sich vor klein und groß, ob das in einer Synagoge war, ob das auf der Straße war, ob das einzelnen Menschen gewesen ist, vor Statthaltern, vor Königen bis hin vor den Kaiser Nero. Im In-, im Ausland, vor Juden und Nichtjuden, vor einem Kerkermeister, vor einem Kapitän, vor einzelnen Menschen auf einer Insel und mitten auf dem Areopag in Athen. Wir meinen immer, wenn wir bezeugen, dann muss gleich, wer weiß, was passieren. Eine Erweckung ausbrechen, ja? Oder der Mensch muss auf die Knie fallen und ja, ich will auch Jesus in mein Leben aufnehmen. Aber so ist es ja meistens nicht. Aber wir haben ja keine Ahnung, was unser Bekenntnis zu Jesus Christus alles auszurichten vermag, auch wenn wir das selbst gar nicht mitkriegen. Und ich möchte Ihnen da nur mal ein Beispiel geben. Zum Beispiel, als der Apostel Paulus sich vor Herodes Agrippa II. Verantworten musste. Ja? Kennen Sie die Geschichte? Apostelgeschichte schon mal gelesen? Ja, dann haben Sie das auch gelesen. Apostelgeschichte Kapitel 25, Apostelgeschichte Kapitel 26, da steht das. Zuerst war er bei Felix, Festus, dann zum Schluss stand er vor Agrippa dem II. Und dann hat der Paulus, der war ja so richtig in Rage, und dann hat er aber volle Pulle, ja, hat er Jesus bezeugt. Also wirklich so, was hast du, was kannst du, er hat Jesus bezeugt. Und dann sagte der Agrippa, der sagte ja ziemlich am Schluchz, also Paulus, im Kurzen überredest du mich, ein Christ zu werden, ja. Sagt Agrippa der Zweite. Na ja gut, Agrippa sagt dann auch, ich hätte dich freigelassen, sagt Agrippa. Ich hätte dich freigelassen. Nichts spricht gegen dich, bekennt Agrippa. Aber du hast dich auf den Kaiser berufen. Du musst zum Kaiser. Und dann wurde Paulus nach Rom gebracht. Und im Jahre 67 nach Christus wurde Paulus der Überlieferung nach durch Kaiser Nero hingerichtet. Und dann steckte Kaiser Nero Rom in Brand und dann gab man unter anderem ja auch den Christen die Schuld und so weiter und so fort. Und dann im Jahre 68 nach Christus begann die Belagerung der Römer um Jerusalem. Ja? Und was hatte Jesus gesagt? Jesus hatte gesagt in seiner Endzeitrede, auch schon in Bezug dieser Belagerung, hat er gesagt, wenn ihr das seht, dass Jerusalem belagert wird, dann flieht auf die jüdischen Berge und so weiter und so fort, ja? Natürlich glaubten das nur die messianisch gläubigen Juden. Und jetzt kam die Belagerung um Jerusalem und die Menschen, die in Jerusalem lebten und an Jesus Christus glaubten, also die messianisch gläubigen Juden, die haben auf dieses Wort aus Matthäus Kapitel 24 geachtet und sind aus Jerusalem geflohen. Und wissen Sie wohin? In das Herrschaftsgebiet von Agrippa. Und der hat sie aufgenommen. Und wissen Sie warum? Weil der Mann wusste, mit den Christen kommt keine Gefahr. Und dann hat er sie in sein Reich integriert und hat den Römern gesagt, er stand in guter Verbindung, natürlich, er war ja von den Römern eingesetzt, und hat den Römern gesagt, also diese Christen hier, die könnt ihr in Ruhe lassen, ich habe die aufgenommen in mein Reich. Und da wurden die alle bewahrt. Und man nimmt an, Schuld daran, in Anführungsstriche, war Paulus, seine Verteidigungsrede vor Agrippa. Die hat den Mann so beeindruckt, ja, dass er einfach fasziniert war vom Christentum. Und da lebte Paulus schon gar nicht mehr, aber er war immer noch wahrscheinlich beeindruckt von dieser Rede und nahm dann die Christen, die aus Jerusalem flohen, in sein Gebiet auf. Das ist nur so ein Beispiel, ja, was unser Bekenntnis für Jesus vermag. Es wird aber auch festgehalten, dass Josef sein eigenes Grab für den Herrn Jesus geopfert hat. Matthäus 27, 60. Und legte ihn in seine neue Gruft, die er in den Felsen ausgehauen hatte. Also das war viel Arbeit gewesen, das hat sehr viel Geld gekostet. Ja? Und er wälzte einen großen Stein an die Tür der Gruft und ging weg. Damit bewies Josef nicht nur seine Liebe zu dem Herrn, nicht nur seine Opferbereitschaft, Eigenes für Jesus aufzugeben. Übrigens, vielleicht an dieser Stelle, da dürfen wir uns ja fragen, auch ich mich ja zuallererst, geben wir unser Eigenes für Jesus und legte ihn in seine neue Gruft. Geben wir unser Eigenes für Jesus, vielleicht sagen wir mal unser Ruhekissen, geben wir das für Jesus auf. Unsere selbst zurechtgelegte Zukunft, geben wir die für Jesus auf. Ja, das war mal so, und da war eine junge Frau und die hat einen alten, sehr weisen Pastor gefragt, ich möchte so gerne den Willen tun, wie kann ich anfangen, Herr Pastor, den Willen Gottes zu tun? Und dann nahm dieser Pastor ein weißes Blatt Papier, er gab es dieser Frau und er sagte, es war unbeschriftet, setzen Sie hier unten Ihre Blanko-Unterschrift drunter und lassen Sie das Papier Gott ausfüllen. Das ist der Wille Gottes tun, bereit zu sein. Sind wir bereit, unsere Blanko-Unterschrift zu geben, heute Morgen vielleicht, ja? Wie es auch kommt. Und wenn Gott dich nach Südamerika leitet oder nach Israel oder dir hier eine Aufgabe gibst. Ich hörte mal, Vimalgo wollte nie in die Schweiz. Überall hin, aber nie in die Schweiz. Unter den Wilden. Helvetianern. Nein. Aber da ist er geblieben, weil Gott es so wollte. Ja? Ich unterhielt mich gestern mit meiner Frau, gestern Abend auch ein bisschen so über diesen Text. Und dann sagte sie mir, ja, Norbert, geben wir dem Herrn das, was wir uns für uns reserviert haben. Das hat mich so getroffen. Geben wir dem Herrn das, sind wir bereit, dem Herrn das zu geben, was wir für uns reserviert haben. Das Grab des Josef hatte er reserviert für sich. Sein eigenes Grab hat er aushauen lassen in einen Felsen, kostete unheimlich viel Geld. Gab es für Jesus. Aber prophetisch dürfen wir darin sicher auch sehen, so vom prophetischen Aspekt her, dass jemand Jesus in seine Zukunft hineinholt. Ja, der Tod ist ja unsere Zukunft. Das Sterben ist ja unsere Zukunft. Und was dann kommt, ist ja unsere Zukunft. Das Grab des Josef wurde ja schließlich auch der Ort der Auferstehung. Wer Jesus, das möchte ich damit sagen, so als prophetischen Punkt, wer Jesus in sein sterbliches Leben aufnimmt, der wird auch darin die Kraft der Auferstehung des Herrn erleben. Ja, Römer 6, Vers 8, wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Oder 2. Timotheus 2, 11. Das Wort ist gewiss, gewiss. Denn wenn wir mitgestorben sind, werden wir auch mitleben. Ja? Und das hat Josef getan. Er nimmt Jesus in sein Grab, in seine Zukunft und erlebt die Auferstehung. Aber vor allem macht Josef dem Hohen Rat mit diesem Handeln einen gewaltigen Strich durch die Rechnung und trägt damit bei, dass sich biblische Prophetie buchstäblich erfüllt. Ob er das gewusst hat? Jesaja 53, Vers 9. Jesaja 53,9 ist ja das Kreuzigungskapitel, ja, unseres Herrn Jesus Christus. Da heißt es, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen. In seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Also aus diesem Zusammenhang heraus wird ersichtlich, dass der Hohe Rat bestimmt hatte, Jesus bei den Gesetzlosen zu beerdigen. Das heißt, seinen Leib mit in das Grab zu werfen, wo die beiden gottlosen Übeltäter hineingeworfen werden sollten. Da sollte Jesus auch rein. Das hatte der Hohe Rat so beschlossen. Und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab. Aber, ja, 600 Jahre oder 700 Jahre vor Christus, aber, es kam nicht so, aber bei einem Reichen ist er gewesen. Es erfüllt sich der Rat Gottes durch das beherzigte und mutigte Handeln eines Ratsmitgliedes des Hohen Rates. Und so erfüllt sich die Prophetie, dass der Herr bei einem Reichen sein Grab gefunden hat. Auch wir, ich möchte das immer wieder auf uns auch anwenden, auch wir dürfen nicht in den Rat dieser Welt gegen das Wort Gottes mit einstimmen, gegen Jesus oder gegen Israel. Wir dürfen uns nicht überreden lassen. Wir dürfen uns als Christen, gerade heute in unserer Zeit, auf keinen Handel einlassen, auch nicht mit der Welt. Was wir aus Liebe zu unserem Herrn Jesus Christus tun, um seinetwillen vielleicht aufgeben, wird bei ihm nie in Vergessenheit geraten. Unser Gehorsam Jesus gegenüber macht dem Teufel schlussendlich einen Strich durch die Rechnung und verschafft dem Wort Gottes Raum. Ich finde das so wunderbar, wie Josef in einem geschichtlich entscheidenden Moment aus dem Schattendasein heraustritt. Ja? Und ich denke, wir leben heute auch in einem geschichtlich, heilsgeschichtlich aufregenden Moment. Treten wir heraus. Josef scheute keine Kosten. Und er kaufte feines Leinentuch, nahm ihn herab, wickelte ihn in Leinentuch und legte ihn in eine Gruft, die in einen Felsen gehauen war, und er wälzte einen Stein an die Tür der Gruft. Und dann, es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist. Also Josef kaufte feinstes Leinentuch und wahrscheinlich mit Nikodemus zusammen die besten Salben und Öle. Und man sagt, dass 100 Pfund Myrrhe und Aloe die Menge war, die man hier gekauft hat für Jesus, die man für die Einbalsamierung eines Königs verwendete. Und das war nur für ganz reiche Menschen oder für Regierende möglich. Also sowohl Josef als auch Nikodemus waren reich, ja? Aber man sieht dadurch, wie sie über Jesus dachten und was sie glaubten. Er ist der König. Und so salben wir ihn ein. Das Maß unseres Handelns ja auch. Das Maß unseres Handelns wird bestimmt durch unsere Haltung über die Größe Jesu. Wie groß denkst du von Jesus? Welchen Einfluss hat er auf dein Leben, ja? Oder auf mein Leben? Wie groß denken wir von Jesus? Ich glaube, je größer wir von Jesus denken, je größer er uns in unserem Leben und Herzen wird, je mehr sind wir bereit aufzugeben oder für ihn zu tun oder zu geben oder, ja, in der Art. Und zum Schluss, Josef war ein Mann ganz einfach mit einer Glaubensvision. Er wartete auf das Reich Gottes und hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gebilligt, heißt es in Lukas 23, 51. Er war aus Arimathea, einer Stadt der Juden, und wartete auf das Reich Gottes. Wörtlich heißt es, er wartete immerzu auf die Königsherrschaft. Heißt es wörtlich. Bitte, nehmen Sie das mit. Nehmen Sie alles mit, aber nehmen Sie auch das mit, ja? Er wartete immerzu auf die Königsherrschaft. Nicht mal hier und da. Oder kommt sowieso, was soll ich? Ja? Er wartete immerzu auf die Königsherrschaft, immerzu. Und damit ist er eingegliedert in die Reihe der wenigen, wie zum Beispiel Simeon und Hanna. Ich wünschte mir, dass wir als Gemeinde solche wären, Simeoniten und Hannaniten, oder wie sagt man, ja? Hannas und Simeons. Simeon wartete auf den Trost Israels, schon als Jesus noch nicht gekommen war. Und er erlebte es. Und über Hanna heißt es, sie trat auch hinzu, zu derselben Stunde und pries Gott und redete von ihm zu allen, die auf die Erlösung Jerusalems warteten. Er wartete immerzu auf die Königsherrschaft. Tust du das auch oder ist dir das gleichgültig? Dann gehörst du nicht in diese Liste. Und wir wissen ja, die Königsherrschaft Jesu wird antreten, wenn er wiederkommt, um seine Gemeinde in den Himmel zu holen, zur Entrückung. Und wenn er wiederkommt in Herrlichkeit, um sie mit und durch sein Volk Israel über die ganze Welt aufzurichten. Daniel Kapitel 7, wenn Gott dem Menschensohn das ganze Reich übergeben wird. Also man kann das ganze Neue Testament durchlesen. In jedem Kapitel oder in jedem Buch, wenigstens in jedem Buch hat das zum Hauptthema, werden wir an unzähligen Stellen aufgefordert, in ständiger Erwartung auf die Wiederkunft Jesu ausgerichtet zu sein. Unser Leben danach auszurichten und uns gegenseitig dadurch zu ermutigen und unsere Mitmenschen darauf aufmerksam zu machen. Das ist das, was das Neue Testament in den Lehrbriefen lehrt. Tun wir das. Er wartete immer zu. Wenn Jesus dann wiederkommt, dann werden wir alle vor dem Richterstuhl Christi offenbar werden, wir werden von ihm beurteilt werden, empfangen, was wir durch unseren Leib getan haben und dann Lohn empfangen. Dann wird das Verborgene, sagt die Bibel, der Finsternis ans Licht gebracht, die Absichten des Herzens offenbar. Und darum die Frage, wollen wir deshalb nicht heute schon aus dem Schattendasein heraustreten und als Kinder des Lichtes Jesus Christus nachfolgen? Raus aus dem Schatten daran. Das heißt jetzt nicht, dass du jetzt aus dem Gottesdienst gleich zu deinem Nachbar rennen musst, ja? Und sagen musst hier, du klopf, klopf, klopf und hör mal, weißt du schon denn überhaupt und du brauchst Jesus und so. Das möchte ich damit ja nicht sagen. Aber dass wir zumindest schon mal diesen Wunsch haben, Herr, veränder mich. Ich bete das auch für mich. Bete das auch für mich. Du musst nicht denken, dass ich da ein Held bin. Ich habe es ja am Anfang gesagt. Aber dass wir dahin kommen, die Gelegenheiten zu nutzen, und das Evangelium Jesu zu bezeugen, zu bekennen und auch öffentlich für Israel einzutreten, auch wenn wir manchmal nicht die richtigen Argumente im richtigen Moment passend im Mund haben. Das ist ja auch manchmal so. Ja? Die besten Argumente hat man, wenn das Gespräch schon lange zu Ende ist. Ne? Mensch, das hätte ich ja noch sagen können. Und das hätte ich ja noch sagen können. Ja? Aber der Herr gebraucht das. Der Herr gebraucht das, kommt genau richtig. Nur bringen wir die Bereitschaft mit. Ich schließe mit Römer 13, 11 bis 13. Und dies tut es. Als solche, die die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass sie aus dem Schlaf aufwacht. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir zum Glauben kamen. Sehen Sie, wie Paulus aufmerksam macht auf die Entrückung? Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag ist nah. Lasst uns nun die Werke der Finsternis ablegen und die Waffen des Lichtes anziehen, aus dem Schatten raustreten. Lasst uns anständig wandeln wie am Tag, nicht in Schwelgereien und Trinkgelagen, nicht in Unzucht und Ausschweifung, nicht in Streit und Eifersucht, sondern als Kinder des Lichts, wie ein Josef von Arimathea. Amen. Wollen wir noch beten? Herr Jesus Christus, du willst uns ja nur durch dieses Wort auch anspornen und uns eigentlich nur dir näher ziehen, dass wir Bekenner werden für deine Sache in einer Zeit, wo immer mehr Bekenntnis fehlt zu dir, zu deinem Wort und zu Israel. Hilf mir, Herr Jesus Christus, hilf uns, ermutige uns, gib uns die Gnade und die Weisheit in den Gaben, die der Einzelne ganz verschieden hat, Herr, dass wir sie nutzen in diesen letzten Tagen, dass wir aus dem Schatten treten ans Licht. Herr Jesus Christus, dass wir nicht mit der Tür ins Haus fallen, aber da, wo wir merken, hier können wir bezeugen, dass wir es dann auch tun. Hilf uns, mehr so zu werden wie dieser Josef von Arimathea. Amen.
Sie hörten soeben eine Botschaft von Norbert Lied mit dem Thema »Der Mann, der aus dem Schatten tritt«. Wir hoffen, dass es Sie innerlich angesprochen hat. Falls Sie noch Fragen haben oder seelsorgerliche Hilfe wünschen, möchten wir Sie von ganzem Herzen ermutigen, doch Kontakt mit uns aufzunehmen. Direkt im Anschluss an diese Sendung haben wir noch wichtige und interessante Informationen für Sie. Betreffend Verlagsinfos, Veranstaltungen des Missionswerkes Mitternachtsruf und dies vielleicht ganz in Ihrer Nähe. Kontakt- bzw. Bestellmöglichkeiten und anderes mehr. Deshalb bleiben Sie dran!